Dirty Deeds Done Well hat sich einer Mission verschrieben, nämlich Heldentaten und Untaten des Marketings zu würdigen. Das Dirty Deeds Done Well Ranking schafft ultimativ Klarheit. Hochsubjektiv, kontrovers und in der Regel akademisch korrekt werden jeweils die Top 3 einer Marketingdisziplin benannt. Heute kümmert sich Hanna um die kulturprägendsten Markenereignisse, die viral gegangen sind.
Ich würde gerne mit euch virale und kulturprägende Markenereignisse ranken. Meine Top 3 würde ich euch gerne vorstellen. Vielfach ist das Ziel von Marken, virale Momente zu kreieren, um organische Reichweite zu erzielen, um Teil des medialen Diskurses zu werden und dann natürlich auch langfristig in den Köpfen und Herzen der Menschen zu bleiben mit diesen Aktionen. Früher wurden dafür vielfach Kampagnen eingesetzt, klassische Medien und dann eine hohe Kommunikationsfrequenz, um dieses Ziel zu erreichen. Und das hat ja oft auch geklappt, wenn man sich an Kampagnen erinnert, die einfach bis heute noch in den Köpfen sind mit den starken Claims. Vor dem Hintergrund aber eben der Fragmentierung der Medien ist es kaum mehr möglich geworden, diese großen Markenmomente zu schaffen, sodass Marken und Unternehmen sich vielfach auf andere Aktionen besinnen, um ähnliche Momente zu kreieren, über die dann alle sprechen und alle heißt Konsumentinnen, Konsumenten, Meinungsführer, Medien etc. Das ist aber bei weitem nicht einfach. Vielfach versiegen ja diese Aktionen, flammen nur kurz auf und nur wenige erzielen eben diese Reichweite und brennen sich dann lange Zeit in das kollektive Gedächtnis ein. Wie eben schon angeschnitten, gibt es unterschiedliche Werkzeuge, um das zu erzielen und da lohnt sich schon der Blick auf die Top 3, auch auf die unterschiedlichen Tools, die eingesetzt werden, auf die unterschiedlichen Macharten und dann gibt es sicherlich aber auch verbindende Elemente, die sich in allen drei widerspiegeln. Sehr, sehr schwer das Ranking, weil ich denke, es gibt viele gute Beispiele, aber mal ein Versuch. Platz 3 ist Spotify Wrapped. Spotify Wrapped ist eine Kampagne, die 2016 gestartet ist. Sie zeigt Usern einmal jährlich zum Ende des Jahres die meistgespielten Künstlerinnen und Künstler des jeweiligen Users, die meistgespielten Songs und Genres sowie andere Statistiken auf Basis des Nutzungsverhaltens des jeweiligen Users. 2019 wurde die Kampagne ergänzt um Grafiken, die dann auch ja, sehr shareable sind für Instagram und Co., also dass man direkt über Social Media die Ergebnisse teilen kann und damit hat eben die Kampagne Viralität erzeugt und erzeugt sie jedes Jahr wieder. Sie ist ein festes Jahresritual für viele Menschen und das nicht nur für die Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch für Musikerinnen, Musiker, Podcasterinnen, Podcaster, die auch ihre Ergebnisse jährlich teilen. Die Kampagne ist Vorbild für diverse Nachahmer geworden. Also viele Unternehmen versuchen, sich dieser Technik zu bedienen, um ebenfalls Viralität zu erzeugen, zum Gesprächsthema zu werden. Aber Gewinner dieser Technik, würde ich sagen, ist immer noch Spotify.
Das ist sicherlich in den Top 3 anzusiedeln. Das substituiert Dinge, die im Grunde durchs Musikstreaming abhanden gekommen sind. Früher konntest du deinen Mitmenschen demonstrieren, wer du bist, durch deine Musiksammlung, indem die deine Wohnung betreten haben und dann deinen CD-Turm gesehen haben oder noch viel früher deine Vinylplattensammlung bestaunen konnten. Und das ist ja vollkommen weggegangen. Und nun, Ende des Jahres, bekommst du das, wie du das so schön beschrieben hast, wunderbar aufbereitet und kannst das teilen. Und man sieht ja jetzt auch schon merkwürdigste Verhaltensweisen, dass Menschen sich inzwischen Gedanken darüber machen, was sie auf Spotify hören, damit sie dann am Ende des Jahres auch eine Liste haben von Lieblingsartisten und Lieblingssongs, die dann in ihren sozialen Peergroups auch als cool wahrgenommen werden. Und wenn du halt kleine Kinder hast, dann hast du halt in deinen Top 5 zwei, drei Kinderlieder und musst dir dann halt Gedanken machen, wie du die da wieder rausbekommst. Inzwischen gibt es Berater und Beraterinnen, die dir mitteilen, wie du diese Listen beeinflussen kannst. Früher war es ja nicht anders. Wenn die Gäste kamen, hast du halt deine Guilty Pleasures nach hinten geräumt, in meinem Fall Phil Collins und David Bowie nach vorne.
Das ist das Grundphänomen dieser Playlists, was da auch so ein bisschen eine Rolle spielt. Und diese Playlists haben halt vieles ersetzt von dem, was uns früher differenziert hat, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss aber auch sagen, dass der Erschreckensmoment, was dann bei mir da bei Rap drin ist, also Spotify versuchte mich mal zu charakterisieren, du hast den diversesten Musikgeschmack, den nur 5% aller Hörer teilen. Das heißt, du hörst alles. Und damit fand ich mich nun gar nicht irgendwie persönlich ab und bin deswegen auch nicht so ein großer Share meiner Liste. Deswegen wäre Platz 3 für mich auf der Liste schon das höchste der Gefühle.
Du musst deine Liste halt managen, Markus.
Ja, genau. Ja, richtig.
Gut, dann komme ich zum Platz 2. Platz 2 ist für mich die Zusammenarbeit zwischen Colin Kaepernick und Nike. 2018 hat Nike den NFL-Sportler Colin Kaepernick zum Gesicht der Kampagne Just Do It gemacht. Und zuvor war Kaepernick der erste NFL-Spieler, der während der Nationalhymne kniete, um ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeibrutalität in den USA zu zeigen und zu protestieren. Kein Team wollte ihn danach unter Vertrag nehmen. Nike hätte ihn auch fast fallen gelassen, sich dann aber dann doch dazu entschieden, ihn zum Gesicht der 30-jährigen Just Do It-Kampagne zu machen. Streng genommen handelt es ja sicher hier nicht um eine virale Kampagne im ersten Sinne, sondern vielmehr um eine Werbekampagne, die auch ganz klassische Medien genutzt hat. Sie ist aber trotzdem viral gegangen. Also innerhalb eines Monats hatte das Video 80 Millionen Aufrufe. Es gab unzählige Diskussionen via Social Media und das nicht nur im positiven Sinne. Und in diesem Verständnis ist eben die Kampagne doch viral gegangen und hat sich bis heute, würde ich sagen, bei der breiten Gesellschaft ins Gedächtnis eingebrannt, positiv wie auch negativ.
Hier hat Nike klar Position bezogen, aber auch so Position bezogen, wie es schon immer zur Marke Nike passte, auch für Athletinnen und Athleten, die Nike-Athletinnen und Athleten sind. Das hört ja nicht bei Colin Kaepernick auf, sondern es geht ja auch um Serena Williams, Michael Jordan, LeBron James und letztendlich. Wie du es richtig sagtest, im Grunde eine klassische Werbekampagne, die Momentum hatte zu der Zeit, als sie veröffentlicht wurde und die ja offensichtlich auch Langlebigkeit hat. Das ist immer noch in den Köpfen der Menschen verankert und damit auch immer noch wichtiger Teil der Nike-Markenbotschaft.
Würde ich mich fast 100% anschließen. Ich würde die Kampagne auch auf Platz 2 sehen. Ich glaube aber auch, dass sich Nike in dem Moment, als sie das losgetreten haben, schon bewusst darüber waren, dass sie polarisieren. Also gibt es ja auch die verschiedensten Untersuchungen, hat das die Käufe beeinflusst. Da gab es ja dann die Polizisten, die ihre Schuhe verbrannt haben und dergleichen. Und damit hat Nike etwas gemacht, was Nike immer gemacht hat. Sie haben irgendwo, they took a stand. Wobei ich mir dann über die letzten Konsequenzen, die dann so historisch dahinter gelegt werden, dass das der Start der Black Lives Matter Bewegung war oder dergleichen, da wäre ich sehr, sehr kritisch, weil ich glaube, da gibt es noch andere Bedingungen, die einfach mehr dazu beigetragen haben, dass das wirklich so eine breite Front gegeben hat. Auf der anderen Seite steht Nike immer wieder dafür, dass sie ihre Sportstars, die wirkliche Stars sind, auch beschützen. Also man sieht es in zwei Fällen. Lance Armstrong haben sie wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, als man quasi die Nadeleinstichstellen in seinen Oberschenkel noch gefunden hat, im übertragenen Sinne. Und auf der anderen Seite haben sie sich für Tiger Woods engagiert, als es denen schlecht ging und wirklich sich auf die Seite der Athleten geschlagen. Insofern finde ich das ein super gutes Beispiel dafür, wie eine Marke mit ihrem We honor great athletes, everybody can be an athlete, eigentlich genau das tun, was auch zur Marke passt. Und daher finde ich das ein hervorragendes Beispiel.
Ich würde es auch unterstreichen, dass es eben diese zwei Faktoren besonders gut zeigt. Das eine ist, dass es Mut braucht in gewissem Maße und das andere, wie ihr es auch gesagt habt, dass es zur Marke passt. Und ich glaube, das ist Voraussetzung für diese Viralität, um gewisse Reichweite aufzubauen und eben auch lange im Kopf zu bleiben. Dann komme ich zum Platz 1, ein älteres Beispiel, aber ich finde es immer noch sehr illustrativ für diese Kategorie. Es geht um den Red Bull Stratos Space Jump von Felix Baumgartner. 2012 durchbrach Felix Baumgartner als erster Mensch die Schallmauer, indem er aus der Stratosphäre 38,6 Kilometer entfernt von der Erde Richtung Erde gesprungen ist. Das Ganze wurde von Red Bull konzipiert, produziert und übertragen. In Summe haben es 8 Millionen Menschen live gesehen auf YouTube, dann aber auch im Nachhinein noch viele weitere. Es wurde auf anderen Social Media Plattformen geteilt, in Medien rauf und runter diskutiert. Es war sicherlich viel Risiko dabei, aber es hat eben zu 100% auf den Markenclaim, auf die Markenidentität eingezahlt, war mutig und ist dadurch, dass es eben alles gut gegangen ist, bis heute immer noch in den Köpfen verankert und stark mit Red Bull assoziiert.
Wie du sagst, 100% Red Bull, wahrscheinlich das Großartigste, was an Event-Marketing überhaupt gibt, aber das macht auch schon deutlich, wo die Problematik liegt. Wer kann das? Wer kann so etwas machen? Du brauchst ja nicht nur die Idee, du brauchst nicht nur einen Baumgartner, sondern du brauchst halt auch enorme finanzielle Mittel, um solche Aktionen durchzuführen. Aber ganz klar, absolut beeindruckend.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und den Felix Baumgartner eigentlich aus der Liste streichen, weil ich glaube, dass Red Bull ein Unternehmen ist, wie du schon sagst. Wir haben sie ja früher mal als die erste Community-Brand bezeichnet. Also alleine schon der Red Bull-Flugtag war ein Event, da hat Red Bull gesagt, wir müssen nur Dinge machen, von denen kein anderer glaubt, dass es lustig oder Spaß machen kann. Und dann setzen wir unser Werbegeld besser ein, als wenn wir einen teuren Werbespot machen. Und insofern ist diese Viralität, man bedenke auch, es gibt diese schöne Beispiele, Red Bull Uphill Motor Race, wo man also ellenlang berghoch fährt, bis der Letzte, der auf dem Bock sitzt, irgendwie gewonnen hat. Und ich glaube, dass das bei Red Bull wirklich Kern der Marke geworden ist, mit solchen Events auch wirklich zu begeistern. Man sieht es ja auch im grundsätzlichen Sponsoringverhalten, auf wen sie setzen. Häufig haben sie Glück und finden im Vorfeld schon diejenigen, die dann wirklich auch differenzieren. Und daher würde ich Red Bull auf jeden Fall in der Kategorie auf Platz 1 sehen.
Felix Baumgartner ist schon nochmal Next Level Red Bull sozusagen. Also wo ja alles stimmt. Verleiht Flügel und dann halt nochmal eins drüber über Flugtag oder ich sponsere den aktuell den besten Skifahrer aller Zeiten. Das ist nochmal Next Level, absolut Nummer 1.
Das war's für heute. Hat Hanna recht? Hat Red Bull tatsächlich mit dem Stratos Space Jump von Felix Baumgartner das kulturprägendste Markenereignis aller Zeiten geschaffen? Oder ist es nicht doch die Nike-Kampagne rund um Colin Kaepernick, weil von weit größerer gesellschaftlicher Relevanz? Oder greift Spotify Rap viel tiefer in das Privat- und Sozialleben einer sehr großen Zahl von Menschen ein? Falls ihr andere Top-3-Kandidaten seht, könnt ihr diese auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!